Budget scharf konsolidieren und eine dreijährige Rezession ist halt einfach ein Wahnsinn.
Ich erlebe das jetzt so, dass wir eigentlich ein bisschen Krisenfeuerwehr sind.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 2: Markus Martebauer, Christoph Badelt und der Rat des Fiskalrats.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Geldanschauung. Das ist der Podcast des Bundesministeriums für Finanzen und wir versuchen mit diesem Podcast Themen, die das Finanzministerium bewegen, Budget, Steuern, wirtschaftliche Entwicklung, breiter zugänglich zu machen. Zunächst muss ich sagen, wer ich bin. Markus Martebauer, Finanzminister. In der ersten Folge des Podcasts habe ich mit Malarina gesprochen, einer Kabarettistin, die auf ganz ironische und tolle Weise, das Kabarett ist unbedingt sehenswert, Fragen von Geld, Alltagsökonomie, Finanzen anspricht. Der Gast in meiner zweiten Folge ist jetzt kein Kabarettist, sondern ein Wissenschaftler, ein Wirtschaftswissenschaftler, der Wirtschaftswissenschaftler, könnte man fast sagen, weil Christoph Badelt, der Präsident des Fiskalrats und Produktivitätsrats, eigentlich der Ökonom ist, der in der Öffentlichkeit am meisten erklärt über ökonomische Zusammenhänge. Im Moment vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Danke für die Einladung und einen schönen guten Tag.
Wir müssen vielleicht vorausschicken, dass Christoph Badelt und ich einander seit ganz langer Zeit kennen. Also ich bin 1989 mit meinem Ökonomiestudium fertig geworden. Und habe als erstes, das war im Sommersemester 89, ein Pro-Seminar zugewiesen bekommen, das ich zu unterrichten hatte in Einführung in die Volkswirtschaftstheorie und Politik, glaube ich, hat es geheißen. Und die zugehörige Vorlesung hast du gehalten. Du warst damals Dozent, also sozusagen der höchste Assistententitel. Und ich war ganz ein kleiner, zunächst Studien-, dann Universitätsassistent. Ich bin in die Vorlesung gegangen, um zu hören, was ich dann mit meiner kleinen Gruppe für die Studierenden sozusagen zu unterrichten habe, wie es war, Übung sozusagen zu deiner Vorlesung. Wir sind uns über die Jahre, in denen wir gemeinsam an der WU waren, das waren jetzt 6 Jahre, ich bin 94 dann weggegangen, immer verbunden gewesen. Du bist dann rasch Professor geworden für Sozialpolitik an der WU. Ich bin dann ans Wirtschaftsforschungsinstitut gegangen, du bist Rektor an der WU geworden. Ich war aber schon vom WIFO weg, als du Leiter des WIFO wurdest. Und haben da auch den Austausch gepflegt, weil die Arbeiterkammer, wo ich Chefökonom war, ja ein wichtiger Träger des WIFO war und am engsten eigentlich zusammengearbeitet in unserer ganzen mehr als 4 Jahre oder fast 4 Jahrzehnte währenden Zusammenarbeit haben wir im Fiskalrat, wo du dann Präsident wurdest. Ich war vorher schon längere Zeit im Fiskalrat und ich möchte es ohne dir zu schmeicheln, es war die beste Zusammenarbeit mit einem Präsidenten. Warum im Fiskalrat? Weil du in einer Position oder in einer Phase in diese Position Präsident des Fiskalrats und des Produktivitätsrats gekommen bist, wo du niemandem mehr gefallen musstest sozusagen. Also deine, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit starke Position resultiert ja daraus, dass du immer fundiert, aber immer auch deine Meinung sagst und in dem Sinn keine Verpflichtungen hast, außer sozusagen die gesetzlichen Vorgaben, die halt die beiden Institutionen betreffen. Ich möchte dich vor dem Hintergrund sozusagen dieser langen Karriere, die du hattest als Ökonom, Wissenschaftler, Rektor, Leiter des WIFO, Präsident des Fiskal- und Produktivitätsrats, ein bisschen fragen, was war für dich am wichtigsten in der Karriere, dass du dir diese Position, diese einflussreiche Position, die du jetzt hast, auch Ökonomie, Wirtschaftspolitik, Zusammenhänge in der Öffentlichkeit zu erklären, Politik zu beraten, was hat dazu geführt, dass dir das so gut gelingt?
Ja, ob es mir gut gelingt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, das müssen andere beurteilen. Aber ich will schon sagen, dass ich mich sehr bewusst für ein Volkswirtschaftsstudium entschieden habe. Ich habe 1970 mit dem Volkswirtschaftsstudium begonnen, an der damaligen Hochschule für Welthandel. Ich hatte einen 6 Jahre alten, älteren Bruder, der auch Diplomkaufmann, also auf der damaligen WH oder später dann WU studiert hat. Und mich hat Wirtschaft immer interessiert, aber ich wollte eigentlich nicht eine Ausbildung machen, um dann, um es jetzt polemisch zu sagen, einer Waschmittelfirma zur Gewinnmaximierung zu verhelfen. Ich wollte immer in gesamtwirtschaftliche Themen hinein, weil ich einfach glaube, dass der Wohlstand einer Bevölkerung und die Frage der Gerechtigkeit und die Frage des Wohlbefindens im weitesten Sinn des Wortes ganz zentrale Fragen sind und weil ich gerne eine Disziplin studieren wollte, wo man in diesem Bereich arbeiten kann. Und das war eigentlich die Schlüsselentscheidung. Dass ich dann später Rektor geworden bin, das war eigentlich eher, ich hatte eine Sozialpolitikprofessur aufgebaut, jetzt müsst ihr nachrechnen, wie lang das war, aber ich habe die mehrere Jahre oder auch über ein Jahrzehnt betrieben und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will auch noch was anderes machen. Auch mein Interesse an Non-Profit-Organisationen hat da eine Rolle gespielt. Ja, und dann bin ich praktisch, hat eins das andere gegeben, nicht? Die Verbindung von Managementfähigkeiten und wirtschaftlichem Studium hat mich dann in diese anderen Positionen geführt.
Du sagst, Gerechtigkeitsfragen waren dir immer wichtig. Du hast die Sozialpolitik aufgebaut an der WU. Warum gerade dieses Thema? Warum war dir Sozialpolitik wichtig und was waren sozusagen Beweggründe, aber auch was ist damit an Weichenstellungen erfolgt?
Das waren eigentlich zwei Dinge. Innerhalb der Volkswirtschaft habe ich mir gedacht, wie gut oder schlecht eine Gesellschaft funktioniert, entscheidet sich sehr stark auch daran, wie es den am schlechtesten gestellten Menschen geht. Und insofern muss man auf die besonders schauen. Das war sozusagen das wissenschaftliche Interesse an der Sozialpolitik. Aber dass ich gerade auch die Chance bekommen habe, an der WU eine Sozialpolitikprofessur, und das war die erste und letztlich einzige in diesem Sinne, aufzubauen, das habe ich als besondere Herausforderung empfunden, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich muss ökonomische und soziale Anlagen, später sind dann die ökologischen auch noch dazugekommen, die muss ich irgendwie unter einen Hut bekommen. Das hat keinen Sinn, wenn der eine dem anderen seine Pamphlete vorwirft und sie nicht zusammenkommen. Und ich habe mir immer gedacht, es müssen auch Wirtschaftswissenschaftler und Absolventen einer Wirtschaftsuniversität, die müssen lernen, dass man auch im sozialen Bereich ökonomisch vorgehen kann und soll. Und ich habe dann auch eine Sozialmanagement-Ausbildung ins Leben gerufen, weil ich auch wollte, dass Menschen, die etwa in den sozialen Dienstleistungen tätig sind, ein gewisses Verständnis für wirtschaftliche Fragen kriegen. Und das ist eigentlich ein Credo, das sich durch mein ganzes berufliches Leben durchgezogen hat.
Ökonomie, soziale Fragen, ökologische Fragen. Der Ökonomie wird ja immer vorgeworfen, dass sie so einseitig sei. Zum Beispiel, dass sie als einzigen Indikator, jetzt ein bisschen überzeichnen, das Bruttoinlandsprodukt, das Wirtschaftswachstum darstellt. Aber gerade in der Verbindung, die du auch verkörperst und am WIFO auch meiner Wahrnehmung noch sehr stark forciert hast, ist die Frage, welche Ziele soll die Ökonomie, die Wirtschaftspolitik anstreben, doch viel weiterentwickelt worden in die Debatte, die man dann beyond GDP, also über das BIP hinaus gedacht, verschiedene Indikatoren, Wohlstandsmessung als zentrale Zielsetzung der Ökonomie und der Wirtschaftspolitik. Welcher Fortschritt ist in der Ökonomie darin abbildbar?
Also zunächst muss ich hier öffentlich bekennen, was eh jeder Ökonom in diesem Land weiß, dass der Christoph Bartelt nie ein Ökonom im engeren Sinn des Wortes war. Also wenn es um die traditionellen Publikationen etc. geht, das war ich nie und das ist doch nicht meine Stärke. Nachdem ich das gesagt habe, muss ich schon sagen, ich glaube, dass wir mit einer reinen modelltheoretischen Wirtschaftstheorie, noch dazu, wenn sie neoklassisch ist, zwar gewisse Strukturen einer Wirtschaft erklären können, aber dass wir nicht wirklich in einem umfassenden Sinn die Gesellschaft so verändern können, wie wir das brauchen. Und deswegen war ich immer ein Grenzgänger, auch was die Analysen betrifft. Mhm. Und am WIFO hat das sehr, sehr gut gepasst, weil das WIFO hat wirklich gute Methodiker, die wissen, wie man quantitative Forschung betreibt, aber sie wissen eben auch, wie Fragestellungen ausschauen müssen und wie bestimmte Perspektiven breit gezeichnet werden müssen. Und ich meine, wir reden heute nicht spezifisch über die WU, aber ich möchte schon darauf aufmerksam machen, die WU war zu meiner Zeit dann groß genug, dass sie für solche Ansätze auch Raum gehabt hat, aber das ist nicht der dominierende Ansatz an der WU. Ich kann mich gut erinnern, als wir im Jahr 2013 was den neuen Campus eröffnet haben, habe ich in meiner Eröffnungsrede ein Motto gebracht, damit habe ich alle überrascht. Und das hat geheißen Rethink Economy. Mhm. Und ich habe das auch bildlich dargestellt und das haben mir manche Leute gar nicht gut angerechnet, dass ich sage, Leute, wir müssen die wirtschaftlichen Grundfragen neu überlegen, weil sich die gesellschaftliche Problematik anders darstellt als, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die WU hat zwar viele Kräfte im Sinne der Pluralität, die das auch tun, aber sicher nicht alle. Und manche fürchten sich dann vor dieser Betrachtungsweise.
Erfolgreich mit dem Rethink Economy? Nur hat sich teilweise. Die Ökonomie verändert, sagen wir so?
Nein, also ich glaube, dass wir haben, das ist jetzt eine eigene Geschichte, aber wir haben in der Zwischenzeit ein sehr leistungsfähiges Volkswirtschaftsdepartement an der WU. Allerdings ein sehr leistungsfähiges Volkswirtschaftsdepartement, weil nur ein kleiner Teil der dort tätigen Professorinnen und Professoren sich in die Niederungen der praktischen Wirtschaftspolitik bewegt. Ja, das ist schon bemerkenswert. Aber wir haben neben diesem traditionellen Volkswirtschaftsdepartement auch ein Sozioökonomie-Department, wo Leute aus dem Umweltbereich, aus dem Sozialbereich, aus dem politikwissenschaftlichen Bereich tätig sind. Und das ist ganz wesentlich für die Breite dieser Universität.
Jetzt bist du ja in der Politikberatung mittlerweile primär tätig. Was erfüllt Ökonomie ihren Auftrag, das Leben der Menschen zu verbessern, relevant sozusagen für Fragestellungen sein, die die Menschen betreffen?
Naja, natürlich könnte das besser sein, aber einer, der ernsthaft Ökonomie betreibt oder eine, die ernsthaft Ökonomie betreibt, die weiß natürlich, dass unser Wissen sehr begrenzt ist und dass die Machbarkeit von ökonomischen und sozialökonomischen Veränderungen nur begrenzt möglich ist. Man weiß oft, in welche Richtung man gehen soll, aber die Patentlösungen für die großen ökonomischen und sozialen Probleme oder auch ökologischen Probleme hat wohl niemand in der Lade. Und so ehrlich muss man, glaube ich, schon sein.
Ich teile das völlig, aber wenn ich ein bisschen Revue passieren lasse, wie sich die Ökonomie geändert hat, seit ich halt da dabei bin, seit Ende der oder mit dem Studienbeginn 1983, wäre mein Eindruck, wir haben zunächst ein bisschen eine Verschlechterung erlebt in der Frage, ob Ökonomie relevant ist sozusagen für gesellschaftliche Entwicklungen. Warum Verschlechterung? Als ich studiert habe, haben wir Ökonomie in unterschiedlichen Denktraditionen gelehrt bekommen. Also da gibt es die klassische Ökonomie, Adam Smith und dann Karl Marx als Kritiker von Smith. Dann ist die Neoklassik gekommen, die gesagt hat, die Märkte lösen das alles. Dann der Keynesianismus, der wieder mit den Problemen der Weltwirtschaftskrise und dann Institutionenökonomie und so weiter. Also unterschiedliche Denktraditionen. Der Vorteil war, man hat gelernt, dass man Probleme, die in der Realität auftauchen, Arbeitslosigkeit, Inflation und Krisen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Und jeder konnte sich dann zurechtlegen, was gefällt mir da besser oder nicht. Dann ist eine Phase gekommen, wo eigentlich ein Dogma, also die neoklassische Ökonomie, verbunden mit neoliberaler Wirtschaftspolitik, dominiert hat, relativ stark. Dann ist aber eine Phase gekommen, wo, finde ich, die Ökonomie eine sehr positive Entwicklung genommen hat, nämlich viel mehr Daten getrieben war. Also man hat Fragestellungen, sagen wir, führen höhere Löhne zu Arbeitslosigkeit oder zu mehr Wohlstand? Hätte die neoklassische Ökonomie vorher uns eindeutig beantwortet, höhere Löhne bedeuten weniger Beschäftigung. Und dann hat sich durch ganz konkrete Untersuchungen datengetriebene Ökonomie herausgestellt, na, das muss nicht so sein, das hängt von diesen und jenen Einflüssen ab. Also ich habe den Eindruck, die Ökonomie hat jetzt noch einmal eine positive Wende genommen, indem sie sich mehr mit Daten beschäftigt und damit an näher an der Realität dessen ist, was da draußen passiert, also weniger theoretisch sozusagen ist. Wie siehst du die Entwicklung der Ökonomie?
Ich glaube, du hast da völlig recht. In dem Ausmaß, in dem man in die Empirie geht, gibt es viel, viel weniger, sage ich jetzt einmal, dogmatische Theorie. Und deswegen sind die guten Empiriker, die haben zwar vielleicht tief inneren in ihrem Herzen die eine oder andere Überzeugung, aber die schauen einfach, wo finde ich einen empirischen Nachweis für welche Zusammenhänge. Und insofern glaube ich, soweit ich das beobachtet habe, hat sich eigentlich in Österreich nie so ein Radikalismus in der wirtschaftspolitischen Beratung ergeben, wie, was weiß ich, zu Thatchers Zeiten oder zu Reagans Zeiten in anderen mächtigen Ländern der Fall war. Und es haben halt dann immer die Pragmatiker gewonnen. Und wenn du die Personen oder Persönlichkeiten anschaust, die heute in der wirtschaftspolitischen Beratung vorne dran sind, etwa die verschiedenen Institutsleiter oder Leiterin, ja, dann merkt man schon, dass die eine oder andere eine sehr spezifische Sicht der Dinge hat. Aber es gibt auch große Bereiche, wo man sich einig ist. Ja. Und ich glaube, dass das angenehm ist, weil die Welt nicht weiterkommt durch Theorien allein, sondern sie kommt halt weiter, indem man auf die Realität schaut und schaut, was kann man eigentlich zeigen, welchen Effekt hat die Maßnahme A und welchen Effekt hat die Maßnahme B. Und ja, wenn man draufkommt, das war eine falsche Schätzung, kann man auch Meinungen wieder revidieren. Aber ich glaube, es gibt jetzt eine relativ gute Balance zwischen Empirie und Theorie.
Ja. Jetzt kommen wir dann gleich auf konkrete Fragestellungen, vor allem im Budget. Aber angestoßen durch eine Bemerkung, die du jetzt gemacht hast, also jeder hat irgendwo seine Werthaltungen und seinen gesellschaftspolitischen Zugang. Ich meine, wir verstehen uns seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, sagen zu können, sehr gut und wir haben exzellent zusammengearbeitet, obwohl wir eigentlich, würde ich sagen, aus durchaus unterschiedlichen Weltanschauungen kommen. Du wirst das gleich qualifizieren, aber ich würde sagen, du kommst eher aus einem bürgerlichen Lager, aber erklär du dann ein bisschen sozusagen deinen weltanschaulichen Hintergrund und wozu dich das in der Ökonomie geführt hat. Ich komme sozusagen aus einem Working-Class-Zusammenhang und bin dadurch auch politisch geprägt. Und dennoch ist es uns, glaube ich, immer gelungen, auf Basis von so konkreten Fragestellungen, gegenseitiger Wertschätzung zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Haltest du für wichtig, dass man sozusagen diese Weltanschauungen auch zu denen steht, einfach offenlegt und dennoch sozusagen empirisch, datengetrieben, gute Ökonomie machen kann?
Also das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Wobei, es stimmt zwar deine Beobachtung, aus welchem Milieu ich komme, aber wenn du mich heute nach meiner ökonomischen Weltanschauung fragst, dann ist es gar nicht so leicht, die irgendwo in einer Schublade klarzulegen. Ich meine, ich bin ein Mensch, der sehr wohl glaubt an die Leistungsfähigkeit des Marktes als Allokationsmechanismus. Ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dass daher grundsätzliches Gescheit ist, eine Wirtschaft auf einer Marktwirtschaft aufzubauen, dass es aber Dutzende Gründe gibt, warum man eben da auch eingreifen muss, sowohl in den Prozess als auch in das Ergebnis. Und ja, jetzt kannst du sagen, das ist das, was man nach dem Zweiten Weltkrieg als soziale Marktwirtschaft genannt hat. Aber alleine, wenn ich die österreichische wirtschaftspolitische Geschichte anschaue, die Abgrenzung zwischen der sozialen Marktwirtschaft und den Austro-Keynesianern, die war immer schon eine relativ flüssige. Mhm. Ne? Also ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man hat seine Werturteile, aber es ist auch wichtig, ökonomische Analysen zu machen und letztlich auch Dinge vorzuschlagen, die dann vielleicht die eigenen Werturteile in Frage stellen.
Mhm. Ja, sehr gut. Lass uns zum Budget kommen.
Ja.
Jetzt die Bundesregierung ist seit einem halben Jahr im Amt. Wir haben ein Doppelbudget vorgelegt. Wir haben mittelfristige Finanzpläne. Ein halbes Jahr ist eigentlich kein schlechter Zeitpunkt, um ein bisschen das auch zu bewerten. Was ist deine Kritik an der Budgetpolitik der Bundesregierung?
Also, ich glaube, gegeben die Ausgangslage, die sie geerbt hat, und gegeben die Notwendigkeiten, die noch dazugekommen sind durch die schlechte wirtschaftliche Entwicklung, ist dieses Doppelbudget 25-26 ein guter erster Schritt zur Konsolidierung? Ich habe, das wirst du besser wissen, weil du dein Haus hast, wo du die Leute laufend berichten, aber ich glaube, dass der Konsolidierungspfad, der da angeschnitten worden ist oder eingeschlagen worden ist, Chancen hat, auch realisiert zu werden, wobei für mich die größte Unsicherheit auf der Ebene der Länder und Gemeinden ist. Und ich gehe halt einfach davon aus, dass die Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, im Vollzug, dass die dann auch wirklich greifen. Das heißt, ich sehe einen richtigen ersten Schritt und ich glaube, dass es eine wirklich große Leistung war, in einer solchen Regierungskonstellation so ein Budget zusammenzubringen. Ich sehe aber auch zwei andere Sachen. Das eine ist, dass unter den Konsolidierungsgesichtspunkten eigentlich der Pfad nicht ambitioniert ist, weil er immer noch am Schluss ein signifikantes Defizit hat und man sozusagen das dann schon als Erfolg feiert, dass man am Schluss einer vier- oder fünfjährigen Periode das maximale Defizit gerade noch von unten sozusagen erreicht, was man eigentlich haben sollte, wobei man natürlich unterschiedlicher Meinung sein kann, wie groß ein Defizit sein darf oder nicht, aber ich vermute, dass wir beide der Meinung sind, 3% ist nicht unbedingt der Benchmark. Wieder ein gutes Beispiel, by the way, nicht, wo man unterschiedliche politische Meinungen haben kann, aber wo man sich rasch einigen, wir zwar uns zumindest einigen können, 3% ist nicht ein guter Weg. Also das eine ist, dass der eigentlich unter Konsolidierungsgesichtspunkten zu wenig ambitioniert ist der Part. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Budget scharf konsolidieren unter dreijährige Rezession ist halt einfach ein Wahnsinn. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und insofern kann man leicht locker sagen, wow, ich müsste jetzt eigentlich nach 5 Jahren schon bei -1% oder was sein, wenn man dann weiß, was das heißt. Also das ist die eine Art der Kritik. Die andere Art der Kritik ist, dass ich wirklich glaube, dass zumindest ab dem 27er Jahr die gegenwärtig vorgelegten Pläne des Finanzministeriums, die offensichtlich auch deine Pläne sind, in dem Sinn zu optimistisch sind, dass man sich wahnsinnig anstrengen muss, um das zur Realität zu führen. Wenn ich mir die politischen Begehrlichkeiten anschaue, ja, und die Notwendigkeiten der Strukturreformen, dann denke ich mir, boff, also da muss die Regierung wirklich Großes leisten. Und dann hat sie aber erst einen Konsolidierungspfad erreicht, der erstens im Hinblick auf die Konsolidierung nicht sehr ambitioniert ist und zweitens noch keinen Cent ausgegeben für irgendwelche Zukunftsinvestitionen. Und das ist echt, darf ich das jetzt sagen, beschissene Situation.
Ja. Ja. Welche Fragen ergeben sich daraus von dir an mich?
Ja, die größte Frage ist eigentlich, dass ich mir denke, du erlebst jetzt sozusagen am eigenen Leib, wie schwer es ist, ein Budget zu konsolidieren. Und die Frage, kannst du dir eigentlich vorstellen, wie ein Finanzminister in 15 Jahren das Budget macht im Hinblick auf die demografischen Veränderungen? Mhm. Das muss ja dann noch dreimal so schwer sein, ja? Auch im Hinblick auf die politischen Entwicklungen, Populismus und was da sonst noch alles da ist.
Ja, tatsächlich. Also ich erlebe das jetzt so, dass wir eigentlich ein bisschen Krisenfeuerwehr sind sozusagen. Genau. Ja, also wir sind vor einem halben Jahr in die Regierung gekommen, Budgetdefizit viel höher, als sich alle dachten zu diesem Zeitpunkt. Schlechte wirtschaftliche Entwicklung, Teuerung da, die Arbeitslosigkeit steigt. Und wir mussten jetzt als Krisenfeuerwehr rasch ein Sanierungspaket bringen, weil mit diesen hohen Defiziten das gar nicht gegangen wäre, trotz der schlechten Wirtschaftslage. Wir haben viel zu wenig Zeit, jetzt die mittelfristigen Weichenstellungen zu machen, weil wir mussten innerhalb von ein paar Wochen Budget, Doppelbudget auf die Beine stellen und auch eine mittelfristige Budgetentwicklung zumindest versuchen darzustellen und uns vorzunehmen. Gar nicht ausreichend Zeit, langfristige Weichen zu stellen. Und man kommt aus diesem Alltag täglichen neuen Herausforderungen kaum heraus. Das ist eigentlich meine erste Erfahrung. Also wir haben kaum Zeit, uns über langfristige Dinge zu unterhalten. Ich erinnere mich, dass ich seit dem ersten Tag, wo ich Minister- und Ministerinnengespräche geführt habe, um Einschätzung zu gewinnen, immer darauf hingewiesen hat, jetzt müssen wir kurzfristig was tun, aber wir sollten langfristig Themen ansprechen. Und mein Thema war immer die Produktivitätsstrategie. Wir brauchen, um aus dieser langfristigen Herausforderungen herauszukommen, eine Produktivitätsstrategie, die dazu führt, dass pro eingesetzte Arbeitskraft oder Arbeitsstunde mehr produziert werden kann, weil das den Wohlstand erhöht und weil es uns aus Finanzierungsproblemen herausführt, aus der demografischen Belastung vielleicht zum Teil auch herausführen kann, weil es den Standort verbessert. Und uns gelingt es kaum, das wirklich sozusagen weiter voranzubringen. In dem Sinn, glaube ich, egal ob der Finanzminister oder die Finanzministerin, ob das in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren ist, die Herausforderung ist, sich Zeit zu nehmen, über langfristige Strukturveränderungen nachzudenken. Und es ist viel schwerer, als ich eigentlich das dachte.
Also das glaube ich sofort. Und vor allem gerade das Thema Produktivität ist ja ein Thema, wo du nicht ein Bundesgesetz beschließen kannst und damit hast du eine Lösung. Ja? Mhm. Weil in Wahrheit geht es oft nur über Investitionen, über das Humankapital natürlich sowieso, aber auch was Bildung betrifft, geht nichts schnell. Ja? Mhm. Und dann musst du natürlich auch, das ist keine sehr populäre Äußerung, darüber nachdenken, welche Bereiche etwa der österreichischen Industrie kannst du überhaupt sinnvollerweise in die nächsten Jahrzehnte hinübernehmen, gegeben die internationalen Kostenstrukturen und dergleichen mehr. Und das Interessante ist ja, dass unsere Analysen im Produktivitätsrat zeigen, dass die Fortschritte oder auch die besonderen Problemkinder der Produktivität nicht einfach in einer Branche sind, so wie man das vielleicht noch vor 30 Jahren gelehrt hat, Dienstleistungen nicht produktiv, Industrie schon produktiv, nicht? Forestier und all diese Geschichten, die wir noch gelernt haben, du vielleicht nicht, aber ich jedenfalls gelernt haben, sondern dass das interessanterweise innerhalb der Branchen sehr unterschiedlich ist und dass da Unternehmen sind, wo wirklich die Kreativität, da fällt mir jetzt der Schumpeter ein, ja, offensichtlich so groß ist, dass den Leuten, die dort das Sagen haben, etwas einfällt, dass sie rascher voranschreiten und auch schöne Produktivitätswachstumsraten erzielen können. Und das betrifft Dienstleistungen genauso wie die Industrie, wobei die herstellende Industrie ja sowieso irgendwie zurückgeht und auch die Vermischung von Dienstleistungen und industrieller Produktion immer größer wird. Ne?
Ich finde ja die Empfehlungen des Produktivitätsrats, die immer ganz genau liest und auch den Bericht auch in der Hinsicht ganz richtungsweisend, als sie eben nicht diese Differenzierung sozusagen in der Branche müssen wir das, sondern so grundsätzliche Fragestellungen wie zum Beispiel der notwendige Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt. Also wir müssen sicherstellen können, dass in hochproduktiven Bereichen, sei es die Sachgüterzeugung, Industrie, seien es die fortgeschrittenen Dienstleistungen, dass dort ausreichend Menschen
mit hoher
Arbeit
Qualifikation
finden, mit guter Qualifikation, weil das bedeutet einen höheren Wohlstand für die Betroffenen. Die haben ein höheres Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen und ermöglicht den guten Firmen, die hochproduktiv sind, die technologisch fortschrittlich sind, entsprechend die Produktion auch. Also solche, der Strukturwandel am Arbeitsmarkt ist entscheidend, um genau diesen Wohlstandsgewinn zu erreichen. Oder eure Ausführungen zu Energie, dass billiger Strom, ich tue es jetzt ganz herunterkürzen, billiger Strom eine Voraussetzung dafür ist, dass die Transformation der Wirtschaft gelingt, in allen Bereichen. Oder dass Digitalisierung eine zentrale Voraussetzung wieder über alle Branchen hinweg ist. Und ich glaube, genauso muss man das diskutieren. Und das sind eigentlich auch die Ansatzpunkte, wo die Wirtschaftspolitik dann vielleicht Zugriff hat. Wir haben Arbeitsmarktpolitik, die halt neu ausgerichtet gehört. Wir haben Energiepolitik, die wir im Moment gerade versuchen neu auszurichten, um billigen Strom herzustellen.
Das unterschreibe ich vollständig. Und ich kann gleich ein bisschen Propaganda machen. In den nächsten paar Wochen kommt der neue Produktivitätsbericht heraus, der einige dieser Aspekte im Detail anschaut, auch empirisch in der Vergangenheit anschaut, was zum Beispiel den Strukturwandel im Bereich der Beschäftigung betrifft oder was die Einflüsse der Energie auf die verschiedenen anderen ökonomischen Variablen betrifft. Und das unterstreicht das nur noch einmal. Also ich glaube, dort müssen wir hin, aber das heißt nicht, dass das sehr leicht ist, ja. Weil es eben nicht so ist, dass du dort eine Förderung beschließt und dann passiert das. Ne?
Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt, qualifizierte Arbeitskräfte, hast du gesagt. Also eine zentrale Baustelle ist klarerweise das Bildungssystem in allen Dimensionen, von der Elementarpädagogik bis zu den Unis oder eigentlich müsste man sagen bis zur Weiterbildung derer, die schon lange in Beschäftigung sind. Ich glaube, oder die Bundesregierung erhebt zumindest den Anspruch, dort zu investieren im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass der Bildungsminister Christoph Wiederkehr Politik macht, das weiß und versucht, in dem Rahmen, der heute da ist, das umzusetzen. Jetzt hast du so lange Erfahrung, also Sozialpolitik bedeutet auch, dass du dich mit Kindergärten beschäftigt hast. Du warst auf der Uni Professor, Rektor. Was sind für dich die zentralen Baustellen oder wo müsste der Finanzminister mehr Spielräume in der Bildungspolitik eröffnen? Wo, oder noch anders formuliert, wo würdest du investieren, wenn du die berühmte Milliarde hättest?
Also das eine ist genau das, was der Wiederkehr jetzt mit neuen Worten sagt, was in Wahrheit schon vorher etwa die Frau Schmidt versucht hat und dergleichen mehr. Du musst ganz gezielt, ganz unten anfangen. Du musst die Kinder, die von ihrem sozialen Hintergrund her, von ihrem Migrationshintergrund her kommen und nicht Deutsch lernen, die musst du ganz früh so betreuen, ausbilden, dass sie einen Weg in die Gesellschaft und in die Wirtschaft hineingehen können. Nicht nur, um soziale Ausgrenzung zu vermeiden, sondern weil wir die Leute händeringend und dringend brauchen und ein islamisches Kind nicht weniger intelligent ist als ein römisch-katholisches. Ja? Und da kannst du gar nicht zu viel hineinstecken, weil in Wahrheit, glaube ich, dürfte ja da jetzt in erster Linie der Engpass das Personal sein. Ja? Trotzdem, da Geld hineinzustecken und möglichst schon in den Vorschulbereich, aber natürlich dann auch in den Grundschulbereich. Ich glaube, das ist das, was eigentlich das Allerwichtigste ist, auch wenn es seine Wirkungen, seine positiven Wirkungen dann erst über die Jahre erzeugt. Das Zweite ist, ein gescheites, und jetzt gehe ich sozusagen an das Ende des Arbeitslebens eines Menschen, mehr dem Arbeitsmarkt, mehr Aufmerksamkeit dem Arbeitsmarkt für ältere Menschen zu widmen. Und das ist ein Appell an die Unternehmen, genauso wie an die Wirtschaftsförderung und letztlich an die Sozialpolitik, an die Pensionsversicherung, an die Krankenversicherung, an die betriebliche Gesundheitspolitik. Wir können uns nicht leisten, dass die Menschen so zeitig zum Arbeiten aufhören, nämlich zeitig in ihrem Lebensablauf. Wir brauchen längere Lebensarbeitszeiten. Das ist erstens für die Menschen besser, wenn das einigermaßen gesunde Arbeit ist. Das ist zweitens die Voraussetzung, um die Sozialversicherung langfristig finanzieren zu können. Und das wirkt wiederhin zurück auf die Lebensmitte, sage ich jetzt einmal. Lebensmitte heißt, es darf einfach nicht sein, dass eine 50-jährige Frau für den Dienstgeber und für die Weiterbildungsmaßnahmen eigentlich schon zu alt ist. Das ist absurd, nicht? Weil eine 50-jährige Frau oder 50-jähriger Mann müsste nach meinen Vorstellungen mindestens noch 15 Jahre arbeiten können und dafür muss ich sie qualifizieren, dafür muss ich sie aber gesund erhalten, muss ihnen auch den Spaß erhalten, dass sie arbeiten können. Also ich glaube, man soll es eher von der Perspektive her anschauen.
Jetzt würde das heißen, dass wir mehr in Bildung in den verschiedenen Ebenen investieren müssen, dass wir in die Gesundheitsvorsorge mehr investieren müssen, dass wir wahrscheinlich auch ins Pflegesystem mehr investieren müssen. Wie das alles bezahlen?
Ich glaube, das ist wirklich, das klingt jetzt banal, es ist auch banal oder trivial, das ist wahrscheinlich wirklich der Superjoker, den man da gewinnen muss. Es ist keine Lotterie, aber man muss einfach auf die Idee kommen. Ich frage mich das oft, und das ist auch eine Frage, die uns beide persönlich interessiert, wo kommen wir oder wie kommen wir zu einem Mechanismus, dass zusätzliche Staatsausgaben, die vielleicht vor 20 Jahren notwendig waren, heute nicht mehr so notwendig sind und dass nicht immer obendrauf noch eine staatliche Ausgabe kommt und eine staatliche Aufgabe kommt. Weil das haben wir, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren. Diese Dynamik der Ausgaben im Verhältnis zur Dynamik der Einnahmen, die bringt uns um, weil ich glaube auch nicht, dass man, ich streite jetzt mit niemandem drüber, ob eine Staatsquote von einem oder zwei Zehntel Prozentpunkten mehr oder von mir aus auch von einem Prozent oder zwei Prozentpunkten mehr letal ist oder nicht, aber ich glaube schon, dass wir wirklich an der oberen Grenze einer gesunden Staatsquote sind und Steuerquote sind und dass man daher irgendwie dazu kommen muss, anzuschauen, was ist eigentlich nicht mehr notwendig. Und das Komische ist, wenn ich mit offenen Augen durch die Gegend gehe, fallen mir immer wieder Beispiele ein, wo ich das Gefühl habe, da wird Geld hinausgeschmissen. Mhm. Wirklich sinnlos hinausgeschmissen. Auffallen tut es einem natürlich mehr auf der Ebene der Kommunalpolitik und weniger auf der Ebene der Bundespolitik. Aber ich glaube, das ist das Rätsellösung und da müsste unser Hirn zusammenlaufen.
Wir machen ja jetzt auch die Erfahrung, im Zuge des Doppelbudgets haben wir, kann man offen zugeben, einfach in vielen Bereichen gesagt, da wird durchgehend gekürzt oder werden Dinge verschoben, die wir eigentlich vorhatten, die vielleicht auch vernünftig waren, die Erträge mittelfristig bringen, weil wir es uns nicht leisten können. Aber jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die Phase, wo man sozusagen diese strukturellen Veränderungen. Und da ist natürlich grundsätzlich viel drin. Ich denke an die Förderungen. Also wir haben die Fördertaskforce jetzt eingesetzt. Da sind nicht, aus meiner Sicht, nicht die Milliardenbeträge drinnen, von denen immer in der Öffentlichkeit fantasiert wird. Aber einige hundert Millionen Euro sind jedenfalls drinnen. Und ich glaube schon, wenn man das jetzt systematisch angeht, da sind wir gerade dabei, sozusagen mit den Expertinnen aus den Ressorts das zu machen, dass dann die Bereitschaft, damit zu tun, durchaus da ist, weil man dann bereit ist, Dinge zu hinterfragen. Das größte Problem in der Budgetpolitik, ich sehe das, oder bei den Ausgaben, ich sehe das ähnlich wie du, ist, das hat es schon immer gegeben. Die Ausgabe war schon immer da. Wir haben das immer so gemacht. Man hinterfragt grundsätzlich die Dinge nicht mehr, ob man das jetzt braucht oder nicht, aber noch viel mehr, ob es nicht andere Prioritäten geben würde. Also wenn ich eine Liste von mir aus 100 Staatsausgaben habe, dann würden wir, also wir beide würden uns sowieso, glaube ich, rasch einigen, was sind die 10 wichtigsten, was sind die nächsten 30, die wir machen würden, weil es vielleicht vernünftig ist, wenn wir mehr Geld haben. Und auf welche 20 kann man eigentlich verzichten? Und diese Prioritätensetzungen, die sind leichter, wenn man sowas systematisch angeht, zum Beispiel bei den Förderungen. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wenn man sich einlässt auf diese Debatte, wenn sich alle bereit sind einzulassen, dass man dann auf Ergebnisse kommt. Eben nicht im Milliardenbereich, aber schon in nennenswerten Größenordnungen.
Was ich glaube oder was ich erwarten würde ist, wenn man das eher von einer technokratischen Perspektive, sage ich jetzt bewusst, ein bisschen selbstkritisch anschaut, glaube ich auch, dass das möglich ist. Aber es ist natürlich schon so, dass viele Förderungen, und da denke ich vor allem auch an Länder und Gemeinden, für Politiker und Politikerinnen als Instrument dienen, sich beliebt zu halten, ja, oder beliebt zu machen. Und ich glaube, eine der Grundprobleme in unserem Fördersystem ist, dass wir keine Kompetenzverteilung bei den Förderungen haben. Ja. Ich habe einmal einen Verfassungsjuristen gefragt, was hältst du davon, wenn man sagt, in der Privatwirtschaftsverwaltung rein rechtlich gesehen darf eine Gebietskörperschaft nur tätig sein, wo sie auch in der Hoheitsverwaltung eine Kompetenz hat. Er hat gesagt, na, Servus, das wäre eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Aber in gewisser Weise ist es so. Ja? In gewisser Weise ist es so. Ich bringe dir ein Beispiel. Man kann jetzt für oder gegen Privatuniversitäten sein, ja? Aber was seit der Gründung der Privatuniversitäten finanziell von Ländern, zum Teil von Gemeinden, von Sozialpartnerorganisationen in den Universitätssektor gesteckt worden ist, das darf doch bitte nicht wahr sein. Ja? Und da kommen dann wirklich nicht intelligente Strukturen heraus, obwohl natürlich auch sehr viel Gutes passiert, das will ich ja gar nicht leugnen. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, ja, wo man einfach immer oben und noch drauf und noch drauf und noch drauf tut. Ne?
Das teile ich völlig. Ich glaube auch gar nicht, dass das politisch ein erfolgreiches Konzept ist. Man kann sich sozusagen über zusätzliche Staatsausgaben politische Popularität kaufen. Ich glaube nicht, dass das langfristig trägt. Ich glaube, Politik hat vielmehr die Aufgabe, Dinge, die notwendig sind, zum einen politisch zu gestalten, also in meinem Fall sozusagen Budgetpolitik möglichst gerecht zu machen oder Budgetsanierung möglichst gerecht zu machen, aber vor allem Dinge zu erklären, warum sie notwendig sind. Also ich habe die Erfahrung, ich bin jetzt viel, nachdem das Doppelbudget verabschiedet war, in Österreich unterwegs, habe jedes Bundesland, noch außer Vorarlberg, mittlerweile besucht. Die Leute sind sehr bereit aufzunehmen, wenn man erklärt, warum man manche Dinge macht und warum man auch unpopuläre Dinge macht. Die Politik muss diese Sachen offen ansprechen, muss erklären, wie sie es tut, warum sie es tut und in welche Richtung langfristig wir uns bewegen wollen. Die Leute sind sehr bereit, das aufzunehmen und da mitzugehen. Also ich glaube, dass
das glaube ich auch. Das glaube ich sofort. Und das ist ja auch einer, weil du das tust, bist du ja jetzt auch, soweit ich das mitbekommen habe, schon fast der populärste oder einer der populärsten Politiker in Österreich. Und ich hoffe, dass du dir diese Eigenschaft erhältst. Ich glaube, die Angst vor irgendwelchen unpopulären Maßnahmen, ich halte das schon kaum aus, ja. Weil wenn du dir anschaust, wie lang die Leute, die Politiker in der ÖVP und in der SPÖ haben seit Jörg Haider Angst vor den Populisten und haben nichts erreicht oder fast nichts erreicht und trotzdem ist die FPÖ so stark geworden. Also gibt's einen besseren Beweis, als dass ich mich endlich trauen muss zu sagen, das ist jetzt notwendig und ich erkläre euch warum. Und ich sage euch auch, ich weiß, dass das für dich unangenehm ist, aber bitte glaube mir, mittelfristig ist das gut.
Ein schöner Grundsatz für Engagement, auch öffentliches. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen zur Frage kommen. Du könntest jetzt schönes Pensionistenleben führen, im Waldviertel oder auf der ganzen Welt unterwegs sein. Ich hätte eigentlich auch sozusagen in der Arbeiterkammer ein schönes Ausgleiten meiner Berufslaufbahn haben können. Wir beide haben uns dennoch entschieden, Verantwortung zu nehmen in der Öffentlichkeit. Du als Präsident des Fiskal- und Produktivitätsrats, ich als Minister. Was bewegt dich sozusagen, obwohl du es nicht müsstest, auch finanziell nicht, dich weiter jetzt im weiteren Sinn politisch zu engagieren?
Ja, also zunächst muss man schon sagen, es ehrt mich, wenn du dein Engagement mit meinem vergleichst, aber das ist natürlich vom Umfang und von der Intensität ja überhaupt nicht vergleichbar. Nicht? Weil ein Minister ist man 7 Tage in der Woche und das... Ich denke mir, du solltest das dann auf jeden Fall auch für dich sagen. Ich sage das für mich. Da kommen 2 Dinge zusammen. Ich habe am Anfang hast du mich gefragt, wie ich in meine Berufslaufbahn hinein bin. Ich habe dargestellt, warum ich VW oder Volkswirtschaft studiert habe. In Kombination dazu, dass ich eigentlich praktisch immer aus öffentlichen Mitteln finanziert worden bin in meinem Beruf. Und dass ich als Universitätsprofessor das Privileg hatte und eigentlich immer noch habe als Emeritus, ein schönes Gehalt zu beziehen und trotzdem sehr frei zu sein, ich finde, das ist eine moralische Verantwortung, dann was für diese Gesellschaft zu tun. Und außerdem macht es Spaß. Und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, auch in meinem fortgeschrittenen Alter, und ich bin jetzt immerhin Mitte 70, da noch weiter aktiv zu sein, das macht erstens Spaß und zweitens, es ist einfach wunderbar, wenn du das Gefühl hast, mir kann keiner was tun. Mhm. Ich brauche nichts mehr werden. Und das muss man nutzen.
Für mich hat es eigentlich, abgesehen davon, dass mich der Andi Babler gefragt hat, was die Voraussetzung war, aber für mich hat es 2 Beweggründe gegeben. Das eine, ich habe zwar nicht so ein langes Ökonomenleben wie du, aber nach 37 Jahren sozusagen im Bereich Ökonomie, Wirtschaftsforschung in irgendeiner Form tätig zu sein, ist natürlich das Spannende, konkreter in der Umsetzung zu sein und viele Dinge, die man sich ausgedacht hat, zu schauen, ob das umsetzbar ist. Aber das Wichtigste für mich war eigentlich, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, wir sind in einer Zeitenwende. Große Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, der Sozialstaat, die Demokratie, werden infrage gestellt. So ist es. Und ich empfinde es jetzt ein bisschen sozusagen als staatsbürgerliche Verantwortung, zu sagen, ich versuche da meinen Beitrag zu leisten, dass diese großen zivilisatorischen Errungenschaften erhalten werden. Ich hätte mir nie gedacht, in meinem Leben, dass jemals dass die Demokratie in Frage gestellt wird.
Das hat man sich nicht vorstellen können.
Wir sehen es jetzt in Nachbarländern oder in ganz vielen. Und ich glaube, es ist, wir müssen gesellschaftliche Verantwortung jetzt übernehmen in den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das kann die Lehrerin genauso machen wie die Pflegerin oder der Betriebsrat in einem Industriebetrieb und wir halt in unseren Möglichkeiten und Chancen, die wir haben. Aber man muss jetzt Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, weil so viel auf dem Spiel steht. Jetzt haben wir ganz viel diskutiert, auch viel über das Budget, wofür das Geld ausgegeben wird. Ich stelle in meinem Podcast jedem Gast die Frage, wofür zahlst du, Christoph, gerne Steuern?
Ich habe als Ökonom bestimmte Vorstellungen über die Staatsaufgaben und da bin ich sehr, sehr sehr klassisch, was Verteilung betrifft, was Stabilisierung betrifft und so weiter. Und ich glaube, solange der Staat diese Aufgaben mit dem Geld erfüllt, dass ich da einzahle und ich das Gefühl habe, dass er das so effizient wie möglich macht, solange zahle ich auch gern Steuern.
Vielen Dank für ein kurzweiliges Gespräch. Vielen Dank für unsere langjährige, jahrzehntelange Zusammenarbeit.
Ich danke dir auch für die Einladung und auch für die gute Zusammenarbeit.
Danke.
Auf Wiedersehen.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.